Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der für viele sowas wie eine Institution in Sachen Fußball ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Reinhold Beckmann.
Ja, moin moin, wie wir in Hamburg sagen. Freut mich sehr, dass ich hier bin, ihr Mensch. Schön.
Mit wie viel, um von heute auf gestern zu kommen, mit wie viel Vergnügen haben Sie gestern Fußball geguckt?
Oh, es hat wehgetan in jeder Hinsicht. Ich war bei Freunden in München, wir saßen im Garten, alte Kumpels aus der Ran- und Ranissimo-Zeit waren da, was erstmal sehr schön war, großes Wiedersehen und dann ging sozusagen der Leidensweg los. Also das Erschütternde ist einfach, dass nicht nur einige Spieler außer Form sind, sondern dass das ganze System irgendwie so wackelig daherkam, dass ich dachte, mein Gott, das ist eine so große Baustelle. Ich habe große Bedenken, ob das bis Samstag gegen Schweden zu korrigieren ist. Und auch möglicherweise die Tatsache, dass da nicht die fittesten Spieler auf dem Platz stehen.
Also ganz offensichtlich ist es auch so, dass es beim DFB richtig reingeknallt hat. Es gibt heute keine Medientermine. Die Mannschaft zieht sich auf sich und in sich selbst zurück. Die Frage ist nur, bringt sowas?
Naja, was ja auffällig war, war gestern so eine gewisse Sattheit und eine körperliche Müdigkeit bei den Bayern-Spielern. Müller war irgendwie ja, so verklemmt, habe ich ihn selten gesehen auf dem Platz. Dann dazu auch die Überforderung von Kimmich, der das Abwehrspiel völlig vernachlässigt hat und meinte nur noch irgendwie ein wirbeliger Rechtsaußen sein zu müssen. Hummels habe ich auch den Eindruck, bei allem Bemühen, das Ding da hinten festzuhalten, also auch nicht bei 100%. Und dann, finde ich, fehlt so eine junge Kraft, so was völlig Freies, so was Unbekümmertes. Das ist nicht da. Als der kleine Brand auf den Platz kam, da war das kurz zu spüren.
Na gut, der einzige freie Unbekümmerte, den hat er ja zu Hause gelassen.
Leroy Sané. Da gibt es ja so unterschiedliche Theorien zu Sané. Er sei ein bisschen irgendwie abgedreht aufgrund des großen Erfolgs, sozial schwer zu ertragen. Moment, dann denke ich mir aber, hey, dann müssen die Alten den irgendwie integrieren und runterholen. Dafür ist er einfach zu gut gewesen in England, wer an 33 Toren beteiligt war, der ist groß, der hat eine tolle Saison hinter sich. Und Sané, auch wenn man manchmal losrennt und man weiß nicht, hat er den Gedanken im Kopf, was er am Ende will, aber er macht irgendwie ein herrliches Chaos auf dem Platz. Ja. Das ist schön. Und gestern hätte es ein bisschen deutsches Chaos im positiven Sinne vorne gebraucht.
Kann es sein, unterm Strich, dass ein paar dieser Weltmeister von 2014 einfach überm Zenit sind? Also Khedira, Hummels und Boateng?
Ja, Khedira war gestern überhaupt nicht gut. Es ist vielleicht beides zusammen. Eine Müdigkeit, eine Sattheit. Als gestern Kroos zum Mikrofon ging, das hatte so einen Moment von Wahrheit. Er fing an zu lachen und kritisierte die Mannschaft, aber schmunzelte dabei. Nach dem Motto, guckt mich an, was wollt ihr? Ich habe 4-mal die Champions League gewonnen, ich bin Weltmeister.
Stimmt ja alles.
Wollen wir ihm ja nicht nehmen. Aber wo ist dann der soziale Biss, den es ja braucht in dem Moment, wenn du Weltmeister zum 5. Mal werden willst, also wenn Deutschland das 5. Mal den Titel holen soll?
Möglicherweise kommen die ja bei der Fehleranalyse an den Punkt, dass die anderen großen Mannschaften von Argentinien bis Frankreich ja nun auch nicht überragend gespielt haben in ihrem ersten Spiel.
Und es gibt ja Beispiele, wo auch Mannschaften Weltmeister geworden sind, die das erste Spiel verloren haben, wie vor wenigen Jahren auch Spanien.
Reinhold Beckmann, ein Mann, der beim WDR angefangen hat, das war richtig, der allerdings nicht mit dem Sport angefangen hat, sondern mit Jugendfernsehen und Kultur.
Korrekt. Ja, das war der erste Einstieg damals im Fernsehen beim WDR. Ich habe in einer Filmproduktion gearbeitet, Tag Traum, die damals sehr innovative Sachen gemacht hat, im Dokumentarbereich und im Jugendfernsehen. Und so kam das zustande. Und irgendwann kam ein Sportredakteur vorbei, der irgendwie rauskriegte, dass ich Fußballkommentatoren ganz gut imitieren konnte. Und dann hat er gesagt, jetzt imitier mal nicht hier rum, dann mach's mal. Und
wen haben Sie damals imitieren können?
Ach, ich konnte ganz gut den Fassbender nachmachen. Es gab auch so eine schöne Erzählweise von Werner Hansch natürlich im Hörfunk, wenn er sich so richtig so emotional nach oben schaukeln konnte bei Schalke 04.
Ja.
Und
Manni Breukmann?
Manni Breukmann war ja eher ein ruhiger Erzähler, ein schöner Erzähler des Fußballs, wie ohnehin damals diese Stimmen natürlich alle irgendwie sich so durchsetzen konnten. Dieter Adler war im Fernsehen wie in Hörfunkbereichen eine tolle Stimme, auch ein toller Erzähler. Also, ja.
Sie haben viel Fernsehen gemacht für den WDR, sind dann zu Sat.1, haben Ranissimo aufgebaut, sind wieder zurück und haben dann fast 20 Jahre Sportschau gemacht, Fußball gemacht und dann vor einem Jahr dieser Cut aufzuhören. Warum?
Naja, es ist dann auch irgendwann genug. Also das selbst zu bestimmen und zu sagen, Mensch, ich bin über 60, es reicht jetzt auch mal. Ich mache das seit über 30 Jahren. Und ich finde, im Sport braucht es auch irgendwie immer auch Figuren, die auf Augenhöhe so generationsmäßig so ein bisschen sind mit den Spielern. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, unten am Spielfeldrand jetzt zu stehen bei der Weltmeisterschaft und den kleinen Brand zu interviewen oder sowas. Das geht mit über 60 nicht. Das hat eine gewisse Lächerlichkeit, finde ich. Die Sportschau, das ist so was Großes, ein großes Schiff. Das zu moderieren am Samstag, das war immer noch schön, eine tolle Herausforderung. Aber als ich dann jetzt 61 geworden bin, mittlerweile 62, habe ich gesagt, das ist jetzt genug.
Das heißt, dass Ihre persönliche Distanz zu diesem Fußballgeschäft insofern auch ein bisschen größer geworden ist, dass Sie heute Fußballspiele anders angucken als damals?
Ja, mit einer neuen Entspanntheit, weil ich es ja nicht irgendwie beruflich unbedingt immer verwerten muss oder interpretieren muss. Und das ist schön. Also ich guck gerne Fußball, obwohl es gestern so wehgetan hat. Ich sitze ab und zu jetzt im Doppelpass als Experte auf dem Stuhl von Udo Lattek, wer hätte das gedacht, im Wechsel mit Marcel Reif. Was auch eine schöne neue Rolle ist, also zu interpretieren, das eine, aber auch Meinung zu besetzen. Das ist ja als Moderator in der Sportschau nicht unbedingt gefragt.
Aber ist doch wunderbar, in so einer Rolle da zu sitzen. Man wird gefragt, kann loswerden, was einem immer auf dem Herzen liegt, prima.
Ja, man kann auch ein bisschen ins Detail gehen. Das ist das Schöne. Und man darf ein bisschen Trainer spielen. Und das macht Spaß.
Und zumindest einer sitzt Ihnen ja gegenüber, der von Fußball richtig Ahnung hat. Das ist Marcel Reif.
Marcel verkörpert das immer wieder. Nach dem Motto, ich habe doch eigentlich gestern noch in der Bundesliga gespielt. An manchen Tagen hängt es ein bisschen weit raus. Aber er ist ein großer Fachmann.
Ja, Udo Lattek, weil Sie den angesprochen haben, ein Mann, der im Fußballgeschäft ja auch viele Jahre eine ganz, ganz große Nummer war. Hatten Sie ein persönliches Verhältnis zu ihm?
Naja, es gab ja dieses Skandalinterview in der allerersten Sendung von RAN, was dann zu einer kleinen PR-Bombe wurde, als er im schneeweißen Trainingsanzug mit so vielen Werbestickern drauf. Damals 1992 beim FC Schalke 04 stand und ich ihn interviewte und fragte, ob was das für ein jetzt für neuer Ausdruck sei, sich mit so Werbestickern zu zeigen. Das war damals ungewöhnlich und das fand er überhaupt nicht witzig. Und dann kam es zu so einer richtigen Auseinandersetzung. Es musste danach ein Friedenstreffen geben zwischen Lattek und mir und daraus entstand fast eine kleine Freundschaft, wie das so ist. Man muss manchmal mit Menschen zusammenknallen im Leben, um Freundschaften zu entdecken.
Herber Schnitt um 22:30 und nach 23:30, weil dann reden wir mit dem Musiker Reinhold Beckmann.
Für den Moment, für alle Zeiten und sonst nie. Wie die Gezeiten Steine glätten, wie die Winde Klippen höhen. Die ganze Welt in einem Sandkorn und nur du weißt wie.
Reinhold Beckmann, für den Moment, für alle Zeiten. Wie ist das Gefühl, sich selbst singenderweise im Radio zu
hören? Schön, war wunderbar. Ja. Auch Gitarre spielen zu hören, weil da gibt es einen Schlussriff. Wir spielen dieses Stück immer live als allererstes. Und da muss man sich ein bisschen konzentrieren. Das Riff am Anfang, das Riff am Ende und mittendrin. Das ist so, wo es wirklich vom Timing sitzen muss. Und es tut ganz gut, gleich nach dem ersten Stück live diese Baustelle, die nicht einfach zu spielen ist, dann auch überwunden zu haben.
Stimmt eigentlich die Geschichte, dass Ina Müller schuld dran ist, dass es diese neue Karriere des Reinhold Beckmann gibt?
Ja, Ina hat ein bisschen dazu beigetragen, auf alle Fälle. Wir produzieren ja mit unserer Firma in Hamburg mit Background TV die Sendung von Ina Müller, Inas Nacht, seit vielen Jahren. Ich war der allererste Gast in ihrer Sendung, das liegt schon 10 Jahre zurück. Und da haben wir in Bossa Nova zusammen gespielt. Ich hatte damals Aguas de Marzo von Jobim vorbereitet und das war so ganz lustig. Und nach der Sendung kamen zwei Musiker ihrer Band zu mir und sagten, Mensch Reinhold, du bist ja eigentlich Musiker, lass uns mal was zusammen ausprobieren. Und daraus ist eigentlich Stück für Stück das Projekt entstanden. Ich hatte damals nur so ein paar Texte geschrieben und dann habe ich das ein bisschen aktiviert. Und es war so eine schöne Probe. Wir haben uns ein ganzes Wochenende in so einem Bauernhof zurückgezogen und die ersten Sachen geschrieben. Und daraus ist das Projekt entstanden.
Wie haben Sie Ihre Musiker gefunden?
Ja, eigentlich dadurch, dass Helge und Andreas damals aus der Band von Ina dann mich mit anderen Musikern zusammengebracht haben. Inzwischen sind auch wiederum neue Musiker dazugekommen. Das hat viel mit dem Zusammenspielen zu tun, viel mit Proben zu tun. Und das ist ein großer Spaß, eine große Freude. Ich bin schon Mittwochabend glücklich, wenn ich weiß, Donnerstag, Freitag spielen wir wieder live.
War es für Sie von Anfang an klar, das Ziel dieses Projektes auch ist, das Ganze schon auch professionell anzugehen, mit eigener CD, mit Konzertauftritten?
Zunächst nicht, aber dann war ich natürlich angejuckt nach den ersten Live-Auftritten. Das ist das, was Fernsehen überhaupt nicht kann, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Das auf der Bühne, das Live-Spielen, dieses 1:1, das sofort zurückzukriegen, zu sehen, ob ein Stück funktioniert und wie es funktioniert, das ist unschlagbar gut.
Also ich vermute mal, das Gefühl, das Publikum sofort zu kriegen, ist wunderbar. Kennen Sie auch umgekehrt das Gefühl, das Publikum nicht zu bekommen?
Bisher haben wir es überall gekriegt. Ja, wir sind eine verdammt amtlich gute Liveband. Und wir kriegen hinreißende Kritiken für das, was wir machen, weil wir so eingespielt sind. Wir haben wirklich geübt, geprobt und es ist ein schönes Gefühl, da rauszugehen, sicher zu sein, das Programm sitzt. Aber es gibt natürlich jeden Abend ein anderes Publikum, eine andere Region. Ja. Und du musst dann manchmal einen kürzeren, manchmal einen längeren Weg gehen, um das Publikum zu kriegen.
Wie würden Sie Ihr Repertoire beschreiben? Von bis?
Naja, es gibt natürlich sehr viel lyrische Sachen, melancholische Sachen bei mir, auch besonders auf dieser Platte Freispiel, weil es auch mit einer persönlichen Lebensveränderung was zu tun hat. Ansonsten gibt es im zweiten Teil natürlich auch einen sehr lustigen, lakonischen Teil. Und da weiß ich natürlich ganz genau, dass der funktioniert und die Leute Spaß daran haben. Und es gibt hinten den sehr lustigen Teil, wo das Publikum dann auch mitsingt und dabei ist bei Bremen und den anderen Stücken.
Was heißt persönliche Lebensveränderung?
Naja, wenn man dann doch nochmal privat sich verändert und auch, ich sage mal, im Zweifel für den Zweifel, dann hilft das ja auch, wenn man den Stift in der Hand hat und ab und zu mal auch in der Poesie und am Schreiben auch bestimmte Dinge loswerden kann.
Hat ja was Therapeutisches.
Das will ich nicht sagen. Es hilft ein bisschen, aber nicht immer ganz. Aber das Schreiben ist wunderbar. Also große Befriedigung.
Wenn Sie, wie jetzt geschehen, dadurch zwangsläufig auch einen gewissen Abstand zu diesem aktuellen Tagesgeschäft haben, würden Sie mit dieser Distanz sagen, die Nähe deutscher Sportjournalisten zu dem Gegenstand Ihrer Berichterstattung ist zu groß?
Bezogen auf Fußball, bezogen auf Politik, auf welchen Bereich meinen Sie
Fußball?
Das? Ja, da hat sich natürlich was verändert. Eine Nähe war eigentlich immer da. Eigentlich war die Nähe früher viel größer. Wenn ich dran denke, dass ich 1990 bei der Fußball-Weltmeisterschaft die Interviews vor der Kabine machen konnte, heute unvorstellbar. Die FIFA würde dich erschießen dafür. Ich kann mich erinnern, 1990 bei der WM, dieses Herzinfarktspiel, Achtelfinale Holland-Deutschland, Frank Rijkaard, die Spuckattacke gegen Rudi Völler. Und ich hatte so einen Ausweis und konnte dann in diesen Kabinentraktbereich und das während des Spiels bin ich mit Wonti da runtergegangen und werde dieses Bild nie mehr vergessen. Frank Rijkaard, der heulend vor der Kabinentür saß und dann haben wir angeklopft, während draußen das Wahnsinnsspiel tobte, angeklopft an die Tür der deutschen Kabine und dann saß Rudi Völler allein da drin. Okay. Und wir konnten uns mit ihm unterhalten und uns erzählen lassen, was da wirklich passiert war.
Das würde heute nicht mehr passieren.
Das würde heute nicht mehr gehen. Und wir konnten es dann in der Pause tatsächlich Wonti und ich dem Zuschauer erklären.
Es gibt noch eine andere Form von Nähe. Ich meinte vorhin auch die Nähe, dass man zum Gegenstand seiner Berichterstattung einfach zu nah dran ist und Teil des großen Spiels ist.
Teil des großen Spiels, des großen Geschäfts ist und dann nicht nur eine Fanrolle hat, sondern auch zum System dazugehört. Ich meine, da muss sich jeder fragen, wo ist die Grenze? Ich sehe da bei den jungen Kollegen schon hier und da mal die Gefahr, aber es gibt auch Typen, wenn ich Alexander Bommes sehe, der das wirklich gut macht, der genau um diese Distanz auch weiß, obwohl er eigentlich aus dem Sport kommt, ja, könnte auch dieser Gefahr unterliegen, weil er mal Handballer war, in der Bundesliga gespielt hat, aber macht das gut. Und diese Distanz immer wieder aufzubauen, dieses Geschäft auch zu hinterfragen, denn es ist ein Riesengeschäft geworden, seien wir doch mal ganz ehrlich. Und wenn man jetzt auch nochmal die Bewunderung für Ronaldo und für Messi sieht, das ist die eine Seite.
Absurd.
Es ist absurd, hat eine Dimension genommen, alle diese, ja, ob der eine nun Steuern bezahlt oder Steuern nicht bezahlt. Also diese Themen verschwinden komischerweise ganz schnell dahinter.
Ja, und derjenige, der beispielsweise als deutscher Sportjournalist recherchiert hat, wie kaum ein anderer, der kann nicht oder darf nicht nach Russland reisen.
Hajo Seppelt, ja, wir haben ja damals diese ganze Dopinggeschichte beim Radsport zusammen gemacht. Und gemeinsam versucht zu enttarnen. Und ich habe letzte Woche noch mit Hajo telefoniert. Er sagte, Reinhold, es ist einfach, er hat ja auch mit dem Außenministerium gesprochen, mit Heiko Maas und so weiter, ist aus Sicherheitsgründen besser, er würde zu Hause bleiben, was natürlich nicht gut ist. Hajo hat sich unglaubliche Verdienste erarbeitet, weil er einfach in Russland das System des Sports einfach hinterfragt hat und auf Dinge gestoßen ist, die einfach in ihrer Erkenntnis erschreckend sind.
Ja. Und gilt anderen Kollegen vielleicht sogar als Nestbeschmutzer oder würden Sie so weit nicht gehen?
Nein, überhaupt nicht. Die ARD tat sich am Anfang, das muss man auch ehrlicherweise mal sagen, schwer mit Hayo. Und ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo Hayo so ein bisschen so, ach, der will wieder das nächste Reagenzglas beschnüffeln und so weiter. Und ich habe gesagt, nee, das ist jemand, der wirklich den Sachen auf den Grund geht. Wir haben damals im Fall Jan Ullrich und von anderen, als Bert Dietz bei mir in der Sendung war und das ganze System enttarnte, da war Hayo für mich eine wichtige Stütze in der Recherche. Als der Radsport damals wirklich an einem Punkt war, wo endlich mal gesagt werden musste, was da wirklich läuft. Und deshalb großen Verdienst für Hayo.
Wir leben in spannenden Zeiten. Was haben wir gerade in den Nachrichten gehört? Audi-Chef Stadler vorläufig festgenommen.
Vorübergehend. Das heißt vorübergehend. Aber die Autoindustrie liefert die Pointen. Nicht nur irgendwie die Politik in Berlin, jetzt auch noch die Autoindustrie dazu. Was ist mit unserem Land los? Die deutsche Nationalmannschaft kann nicht mehr gewinnen. Ja. Merkel wackelt. Man weiß nicht, ob sie es noch bis zum Endspiel nach Moskau schafft. Und jetzt auch noch Stadler verhaftet. Gut, dass wir beide hier noch sitzen. Und
so. Vor diesem.
Gut, dass wir hier noch sitzen. Wie lange das gut geht, weiß ich nicht.
Vor diesem Hintergrund, wie weh tut's ein bisschen dann vielleicht doch, dass Sie keine politische Talkshow mehr haben?
Ach, ich habe das ja nun 16 Jahre gemacht, aber an manchen Tagen, wenn ich morgens die Zeitung lese, dann juckt es doch. Hätte ich schon Lust, irgendwie wieder eine Gesprächssendung zu machen. Dann aber bitte in dieser puren Form ein Gast, maximal zwei Gäste. Weil ich glaube, dass die Debattenform, die wir haben, gerade mit den drei Talkshows in der ARD, da manchmal im Umgang mit den aktuellen Themen, auch gerade im Umgang mit der AfD an gewisse Grenzen stößt.
Wie meinen Sie das?
Na, wir haben eine Debatte über die Sinnhaftigkeit der Talkshows gerade im Moment. Und es ist nicht einfach, sozusagen mit der Art und Weise, wie die AfD Politik macht, auch umzugehen. Das kann man beispielhaft erleben, wenn man in den Bundestag geht. Ich war in dieser Legislaturperiode jetzt dreimal da und merke, dass alle, egal von welcher Seite sie kommen, ob von der FDP, von der CDU, SPD, von den Linken oder den Grünen, alle haben Schwierigkeiten im Umgang mit der AfD. Es gibt eine Körpersprache bei den Rednern, das ist so ein Automatismus. Nach 10, 20 Sekunden dreht sich jeder Redner automatisch nach rechts und signalisiert damit, er müsse es der AfD jetzt erklären, seine Argumente. Und das ist falsch, sich so drauf einzulassen, sich so verführen zu lassen. Und gibt es natürlich auch einige in der AfD, die mit ihrem Subtext, mit gewissen Schimpfworten das immer wieder ködern und antriggern. Ja. Aber ich finde, dass der Bundestag noch immer nicht einen Umgang mit der stärksten Oppositionspartei entwickelt hat.
Was bedeutet das für uns Journalisten? Wie sollten wir mit der AfD umgehen?
Naja, man muss nicht jedes Thema sozusagen auf rechts projizieren. Und man muss nicht alles, was einem entgegengeworfen wird, auch wieder aufnehmen. Nicht alles, was einem hingeworfen wird, muss man aufnehmen und das verarbeiten. Also das ist der eine Punkt. Und der andere, ich glaube, es braucht in diesen ritualisierten Gesprächsformen, die immer gleich besetzt sind, mit den immer gleichen Gästen. Das ist das, was die Zuschauer ermüdet und sagen, hey, ich will es anders haben. Ich will es vielleicht ein bisschen verdichteter haben und da ist weniger mehr. An Gästen.
Ermüdung auch insofern, als das Thema Flüchtlinge einfach zu oft in den Talkshows stattfindet?
Sicherlich ist das auch ein Problem und bestimmt ist aber unsere Politik, wie wir gerade bei der Krise jetzt im Moment sehen. Wir laufen ja gerade Gefahr, dass das wirklich starke Modell Europa, auf das wir alle gehofft haben, dass es irgendwie Kraft bringt, dass es ein politischer Entwurf ist, der zukunftsweisend ist. Wir laufen gerade Gefahr, das zu bezweifeln und dass Europa immer fragiler, immer zerbrechlicher wird. Und mal gucken, wie die nächsten Tage ausgehen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Frau Merkel schneller den Schulterschluss mit Macron, der das Europa wirklich ganz und stark will, gesucht hätte. Und nun haben wir halt so eine wackelige Situation, die überhaupt nicht gut ist.
Wagen Sie zu prognostizieren, wie dieser unionsinterne Streit, der ja relativ heftig ist, ausgehen wird?
Kann ich nicht, obwohl ich gestern in München mit einigen Kollegen geredet habe, um nochmal auch die Motivation rauszukriegen, warum die CSU diesen Weg geht. Treibt der Söder den Seehofer? Muss der Seehofer deshalb Angela Merkel treiben? Warum nicht noch zwei Wochen warten, bis so möglicherweise die europäische Frage dann zu diesem Thema auch gesamt gelöst ist? Also es sind die Landtagswahlen in Bayern, die da eine Rolle spielen. Es ist die Profilierung, es ist ein Ego-Wahn in Berlin unterwegs, den man gerade spürt von einigen Politikern. Also ich kann da keine Prognose liefern.
Reinhold Beckmann ist Fernsehjournalist, Sportmoderator, Dokumentarfilmer und Ehrenschleusenwärter der Stadt Hamburg.
Tja, was ist ein Ehrenschleusenwärter? Jan Vetter hat immer zu mir gesagt, Reinhold, vergiss das mit den Fernsehpreisen und all das. Du bist erst dann in Hamburg ein richtiger Kerl, wenn du Ehrenschleusenwärter bist. Und das, da du nicht in Hamburg geboren bist, kannst du das ja eigentlich gar nicht werden, sagt Jan Vetter.
Wer hat ihm den Titel verliehen?
Das weiß ich gar nicht. Es gibt eine Gesellschaft und ich habe den für das soziale Engagement bekommen. Ich mache seit 20 Jahren Jugendarbeit in Hamburg mit dem Verein Nestwerk, mit einigen Freunden zusammen. Und dafür gab es diesen Ehrenschleusenwärter-Titel. Das heißt, ich darf ein Leben lang umsonst mit den Booten, mit den Barkassenbooten auf der Alster fahren.
Schön.
Ich habe so ein Lebensticket. Ja, ich finde das großartig. Ich war wirklich gerührt und konnte dann zu Jan Vetter gehen und sagen, Jan, hier, siehst du, es geht auch anders.
Wenn Sie den ansprechen, wie geht's dem eigentlich gesundheitlich?
Jan geht's ganz gut im Moment, ja. Wir haben vor kurzem gesprochen, also der ist auf dem Weg der Besserung. Ja.
Ihre Arbeit für benachteiligte Jugendliche in sozial schwierigen Verhältnissen hat sich vermutlich jedenfalls insofern ein bisschen geändert, als Sie zunehmend auch in den letzten Jahren mit Flüchtlingsjugendlichen zu tun hatten.
Ja, es gibt einige Unterkünfte bei uns in Hamburg in den Stadtteilen, wo wir Jugendarbeit machen. Und es ist tatsächlich so, dass aus der Jugendarbeit in erster Linie Integrationsarbeit geworden ist. Und dann stößt natürlich auch auf Biografien, gerade von jungen Männern, die zum größten Teil zu Fuß losgegangen sind, ob aus Afghanistan, aus dem Irak oder aus Syrien, um irgendwie nach Deutschland zu kommen. Und Männer, junge Männer, die ganz unterschiedliche Talente mitbringen. Man muss dann auch irgendwie so selbstkritisch sagen, mein Gott, schaffen wir das? Schaffen wir das mit unserer Jugendorganisation Nestwerk tatsächlich die zu integrieren? Es sind einige dabei, die überhaupt kein Sprachtalent mitbringen. Es ist wahnsinnig schwer, die deutsche Sprache dann zu vermitteln. Andere wiederum, wir haben einen jungen Typen aus Kabul, aus Afghanistan, der unglaublich talentiert ist, weil er aber in Kabul für die Amerikaner als Übersetzer gearbeitet hat. Also er hat schon eine Fremdsprache gelernt. Und das ist auch so eine Geschichte, die einen dann berührt. Die Amerikaner haben, nachdem sie weggegangen sind, ihn einfach zurückgelassen. Und damit war er ein Opfer, musste sich verstecken, sonst wäre er am nächsten Tag umgebracht worden. Ein junger Mensch. Und der ist dann schnell geschützt worden von seinen Eltern, ist dann geflüchtet. Die Eltern haben das Geld zusammengekramt, um Schleuser zu finden, um ihn rauszubringen. Und der ist bei uns ein Sprachtalent, hat die deutsche Sprache in 6 Monaten gelernt und gibt sie jetzt weiter an die anderen.
Darf der hier bleiben?
Er darf hier bleiben, ja. Der hat eine gute Prognose und das funktioniert. Aber wie, man muss auch sagen, andere wiederum ganz, ganz schwer.
Sie haben auch Leute oder Jugendliche erlebt, die dann nicht nur nicht hierbleiben durften, sondern auch abgeschoben wurden?
Ja, sind auch welche dabei und das ist nicht einfach und auch der rechtliche Weg, einige, die dann auch das schwer verstehen und es gibt da große Konflikte immer wieder. Ich muss vielleicht, wenn ich das noch irgendwie loswerden darf, vielleicht auch ein bisschen eine Lanze brechen für all die ehrenamtlich unterwegs sind. Das betrifft gar nicht mal uns. Wir sind da gut organisiert mit unseren Pädagogen bei Nestwerk. Aber ich merke, wie viele auch am Stöhnen und am Ächzen sind, weil sie wirklich die Integrationsarbeit machen. Und diese Kritik an Angela Merkel muss ich jetzt einfach mal loswerden. Die Arme auszubreiten war eine große Geste, aber danach nicht eine Logistik, ein wirkliches Management hinzustellen, das da nötig war, zu sagen, wir müssen es schaffen, die zu uns kommen, auch zu integrieren. Das ist nicht gemacht worden. Es ist einfach der Gesellschaft übergeben worden. Ihr macht das schon, das muss ich kritisieren.
Ich hänge hier fest, bin neben meiner Spur. Mir war mal was wichtig, aber heute nicht mehr. Mir war mal was wichtig, aber heute nicht mehr.
Reinhold Beckmann und Band mit ihrer Version des Bob Dylan-Titels Things Have Changed. Wenn man Bob Dylan übersetzt, muss man sich da eigentlich irgendwo die Erlaubnis für holen?
Ja klar, da muss ich den Verlag zuschicken, war eine spannende Situation. Gibt es die Erlaubnis, gibt es das okay? Aber die fanden die Übersetzung toll und haben gesagt, kannst du machen so. Es ist ja, wir spielen es ja ein bisschen anders. Das ist ja im Halftime gespielt. Bob Dylan auf der letzten Tour spielt es ja live in einem höllischen Tempo. Das ist typisch Dylan, der zerstört ja immer gern seine eigenen großen Stücke. Ich mag den Text über alles, den Bob Dylan da geschrieben hat. Das ist ja eigentlich Stück Filmmusik, nämlich aus dem Film Wonderboys, damals mit Michael Douglas. Und Bob Dylan hat für dieses Stück Grammy und auch einen Oscar bekommen. Hatte auch eine Klage, ob er das Stück irgendwo geklaut hätte. Es gibt Marty Stewart, ein Country-Sänger in Amerika, hier in Deutschland nicht so bekannt, der ein ähnliches Stück musikalisch geschrieben hatte, aber der nicht geklagt hat. Er hätte eigentlich klagen können. Vielleicht haben die sich irgendwie so geeinigt.
Dadurch, dass Sie jetzt sozusagen eine späte Bühnenkarriere gemacht haben oder begonnen haben, haben Sie sich ein Stück weit auch ein ganz anderes Publikum erschlossen. Wie war es, in einem Frauengefängnis aufzutreten?
Ja, das ist vor ein paar Wochen gewesen, kurz vor der Veröffentlichung der neuen CD Freispiel. Eigentlich war ich da im Frauengefängnis Billwerder in Hamburg, um über einen Dokumentarfilm zu reden. Und dann hat die Gefängnisleiterin, die das seit 20, 30 Jahren macht, gesagt, Beckmann, also bevor das hier mit dem Film was wird, ich bin für eine andere Lösung. Sie spielen erstmal mit der Band bei uns. Ich möchte, dass meine 70, 75 Insassinnen mal ein bisschen Kultur hier bekommen. Und dann haben wir es gemacht. Es hat ein bisschen ja fast so ein bisschen was wie Johnny Cash damals in San Quentin. Wir haben alle noch nie im Knast gespielt im Gefängnis, aber es war ein ganz tolles Konzert, selbst bei den Balladen, nicht nur bei den Abtempo-Stücken. Wir haben nachmittags um 3 bis Viertel nach 4 gespielt. Die Reaktionen waren überraschend und standen nachher alle auf den Stühlen und
guckt man dann auch ins Publikum, sieht die Frauen und fragt sich, welche Frau warum hier drin ist.
Ja, und man kann es nicht lesen im Gesicht. Also ich habe danach auch noch mit Frau Höhner-Wisk, der Anstaltsleiterin, gesprochen. Ich sage, Sie machen das seit über 30 Jahren. Können Sie verstehen, dass ich nicht sehen kann, ist da jetzt eine Totschlägerin oder sitzt eine, die jetzt nur irgendwie im Supermarkt regelmäßig geklaut hat? Oder es sitzt eine dort, die mit Drogen gehandelt hat? Er sagt, ja, das ist das Typische. Sie werden es nicht lesen können im Gesicht. Das andere, was uns aufgefallen ist beim Konzert, du schaust in wahnsinnig traurige Gesichter. Also Gesichter, wo du wusstest, die sind neu hier im Gefängnis und ein Gesicht, das 3 Wochen durchgeheult hat. Also sowas siehst du dann auch. Also es war eine neue Erfahrung, wie ohnehin. Wir haben jetzt in einer Kirche gespielt in Rothenburg, wo ich auch gedacht habe, kann man mit dieser Musik, können wir mit dieser elektrischen Musik auch in der Kirche spielen.
Es war ganz anderes Publikum.
Ganz anderes Publikum, sehr kulturinteressiert, sofort dabei, dass auch irgendwie mit Freude man aus den Kirchenbänken hüpfen kann. Auch eine neue Erfahrung. Das war wunderbar. Das ist das Tolle am Musikmachen jetzt, wo wir auf Tour sind mit der neuen Platte Freispiel. Du kommst an Ecken Deutschlands, wo wirklich tolle Kulturarbeit geleistet wird. Und das nehmen wir mit großer Freude entgegen. Und
auch wieder ehrenamtlich übrigens.
Auch ganz oft ehrenamtlich, ja.
Unser Gast heute Vormittag in Leute ist Reinhold Beckmann, also der Mann, der nicht nur viele Jahre eine Talkshow, eine politische Talkshow moderiert hat, sondern auch Filme über Politiker, über Spitzenpolitiker gemacht hat. Aktuell arbeiten Sie an dem Porträt Christian Lindner?
Ja, Christian Lindner und die FDP, das ist in dieser Reihe nach also Sigmar Gabriel, nach Winfried Kretschmann und Horst Seehofer ist jetzt die FDP also dran, die Politik ganz anders versteht. Politik als Unternehmen, als Geschäftsführung quasi. Das ist die neue Generation der FDP-Politiker. Ja. Da hat sich eine Menge verändert.
Politik auch als Verweigerung, siehe Jamaika?
Ich glaube, dass Christian Lindner, wenn er ganz ehrlich ist, mittlerweile eingesehen hat, dass das keine kluge Entscheidung war, obwohl es öffentlich nicht zugestehen würde. Er sagt, das war mit den Grünen nicht zu vereinbaren. Die Grünen hätten blockiert, das wird nicht die ganze Wahrheit sein. Der Film läuft Ende Oktober. Das ist eine Langzeitbeobachtung von Christian Lindner und seiner Partei. Und es ist schade. Ich habe auch viel Hoffnung gehabt, was dieses Jamaika-Modell betrifft. Ich glaube, es hätte vieles erfrischt. Wir bei uns oben im Norden in Schleswig-Holstein haben ein funktionierendes Modell der Jamaika-Politik. Ja, wirklich schade. Aber es kann möglicherweise alles anders kommen, wenn es bald Neuwahlen gibt.
Wie schätzen Sie denn den Mann ein, den Sie eben gerade auch porträtiert haben und der heute und in dieser Woche eine wichtige Rolle spielen wird, Herr Seehofer?
Die Republik irgendwie gerade nicht nur zum Wackeln bringen will, sondern die Regierung stürzen will. Also, Mich wundert dieser Weg von Horst Seehofer. Er ist ein Politik-Junkie, obwohl er vor vielen, vielen Jahren bei mir in der Sendung mal gesagt hat, nach schwerer Krankheit, dass er das alles nicht braucht und von viel Distanz gesprochen hat. Die ist nicht mehr zu spüren. Der Mann ist 68 und ist wirklich einer, der diesen Weg nochmal nach Berlin gegangen ist, was ich schwer verstehe, sich das nochmal anzutun. Jetzt ein Getriebener seines Nachfolgers von Söder. Ich bin gespannt, wie das da ausgeht. Es fühlt sich nicht gut an.
Was macht denn der andere Polit-Junkie, der gar nichts mehr ist, Sigmar Gabriel?
Gar nichts mehr ist, ist falsch beschrieben, aber Sigmar Gabriel ist jemand, der sich jetzt neu erfinden muss, neu aufstellen muss, weil, glaube ich, die politische Karriere innerhalb der SPD ist beendet, das ist ganz klar. Da ist vieles zerbrochen, da ist viel Porzellan kaputt gegangen, ja.
Und dann noch der König von Baden und von Württemberg.
Das war ein lustiger Film, weil diese Knorrigkeit, mit ihm unterwegs gewesen zu sein, eurem Ministerpräsidenten hier, war für mich als Norddeutscher eine besondere Erfahrung. Und Sigmaringen kennenlernen zu dürfen und all das.
Wir haben mit Fußball angefangen. Ich würde gern, wenn Sie einverstanden sind, mit Fußball aufhören. Wie wird das weitergehen? Wie weit kommt die deutsche Mannschaft?
Eigentlich lag der deutschen Mannschaft, die Schweden waren, ja, waren immer einfach ein Gegner, der gut zu bespielen war. Von daher habe ich da noch eine Hoffnung. Auf der anderen Seite war das gestern, wir haben es ja zu Beginn gesprochen, so ein müder, satter Auftritt, dass ich da auch Angst habe, dass möglicherweise am nächsten Samstag auch Schluss sein kann. Ja, da gilt es jetzt für Löw aufzuräumen, diese Tage zu nutzen, da einen neuen Geist, einen neuen Spirit zu entwickeln und möglicherweise auch ein paar Junge wie den kleinen Brandt aufs Feld zu schicken. Es braucht eine neue Energie, es braucht da jetzt einen neuen Geist, es muss da jetzt rebelliert werden, auch in der Mannschaft. Die Haltung stimmte gestern überhaupt nicht.
Und was die anderen Teams angeht, auf Frankreich halten sie große Stücke, obwohl deren erster Auftritt jetzt auch nicht durchgeht.
Ja, aber sie sind alle nicht durchgesackt, auch Argentinien nicht, auch Brasilien gestern Abend nicht, alle nicht so durchgesackt wie die deutsche Mannschaft. Und bei den Franzosen gibt es ein ganz, ganz junges Team mit wilden Kräften und einem Didier Deschamps als Trainer, der schon eigentlich, als er Weltmeister wurde, als Spieler schon Cheftrainer war. Ja, darf ich zum Schluss noch was loswerden hier?
Gerne, immer und jederzeit.
Ich finde, ihr müsst mehr deutsche Musik spielen, deutschen Texten. Es gibt so viele großartige Autoren, großartige Musiker. Das ist mein Gruß an die Musikredaktion. Und damit meine ich nicht Helene Fischer.
Okay, also das geht 1:1 weiter an die Musikredaktion. Ja. Ansonsten können wir, obwohl es spannend wäre, dieses Fass leider nicht mehr aufmachen.
Ich komme wieder, dann reden wir nur darüber.
Also gut. Danke, Reinhard Beckmann, das war's.
Danke euch.
1 gehört.